Die größte Herausforderung ist, dass Palliativcare nicht finanzierbar ist in unserem heutigen Tarifsystem und in unserem heutigen Gesundheitssystem. Es ist weder im ambulanten Bereich noch im stationären Bereich finanzierbar, sodass wir leider bis heute nach bald 20 Jahren immer noch auf einen sehr hohen Anteil von Drittmitteln angewiesen sind, nicht um tolle Sachen mit Kindern und deren Familien zu machen, sondern um unsere Stellen zu finanzieren. Das ist eine große Herausforderung. Und dort bewegt sich leider auch noch zu wenig, weil wir machen ja keine Fußreflexzonenmassage oder irgendein Schminkstudio oder sonst irgendwas, was nicht bezahlt würde, sondern wir betreuen Familien. Wir stehen in der Nacht auf und fahren zur Familie nach Hause oder fahren ins Spital. Das muss finanzierbar sein.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. In dieser neuen Folge spreche ich mit Dr. Med-Eva Bergstresser über ihre herausragende Arbeit in der Kinder- und Jugendpalliativmedizin am Universitätskinderspital Zürich. Die Kinderonkologin und Pionierin auf dem Gebiet der pädiatrischen Palliativcare gewährt uns einen Einblick in die verschiedenen Aspekte ihrer Berufung und diskutiert mit mir gesellschaftliche Tabus, den Wert von Vertrauen in ihrer Arbeit, die Herausforderungen in der Palliativversorgung und die Definition von lebenswertem Leben. Gibt es in der Trauerbewältigung den einen richtigen Weg? Erschweren Tabus in der Gesellschaft den menschenwürdigen Umgang mit unheilbaren Erkrankungen und dem Sterben an sich? Welche Rolle spielen Glauben und Kultur im Umgang mit dem Tod? Und welche Fortschritte wurden in den letzten Jahren in der Palliativmedizin erreicht? Ein Gespräch, das mich nachhaltig geprägt hat und mir wieder einmal die Fragilität unseres Lebens bewusst gemacht hat. Bei alter Trauer bleibt am Ende jedoch die Gewissheit, dass Menschen wie Eva Bergstresser und ihr Team Familien selbst in den schlimmsten Lagen ihres Lebens nicht alleine lassen und den Patientinnen und Patienten auch noch den einen oder anderen Herzenswunsch erfüllen können. Palliativcare braucht aber auch ihre Unterstützung. Und Dr. Eva Bergstresser und ihr Team sind auf Spenden angewiesen. Deswegen habe ich einen Link in die Shownotes gegeben und bitte euch zu spenden. Jede Spende ist willkommen. Aber jetzt erstmal die neue Folge Make It Click, der Podcast mit Dr. Med Eva Bergstresser. Frau Dr. Bergstresser, willkommen bei Make It Click, der Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Es freut mich sehr, dass Sie heute hier sein können und die nächste Stunde mit mir verbringen. Ich hatte, wie schon im Vorfeld auch schon erwähnt, als wir uns zu dem Podcast mal besprochen haben, dass ich so mit ein bisschen Aufregung und Bauchweh dieses Gespräch dem entgegengeblickt habe, weil Sie sind ja unter anderem Abteilungsleiterin, Co-Leiterin der interprofessionellen Schmerzsprechstunden am Uni-Kinderspital in Zürich. Aber vor allen Dingen ist Ihr Schwerpunkt Palliativmedizin. Ich habe in einem Artikel gelesen, man nennt Sie auch die Pionierin in der Schweiz für die Palliativmedizin. Und vor allen Dingen auch Schwerpunkt pädiatrische, schweres Wort, pädiatrische Onkologie und Hämatologie. Und dieses Thema ist gerade für mich auch als Mutter mit so, man will es eigentlich wegschieben und sich damit gar nicht beschäftigen. Und am besten so nach dem Motto, das gibt's gar nicht. Kinder und Jugendliche besonders werden nicht krank und sterben auch schon gar nicht. Und deswegen habe ich diesem Gespräch mit so ein bisschen, mit einem, ich freue mich drauf, aber auch mit einer leichten nervösen Aufregung im Magen entgegengeblickt. Ich würde als erstes gerne wissen von Ihnen, wie sind Sie zu dieser Aufgabe gekommen?
Ja, also ich habe Medizin studiert und habe das an der privaten Universität getan in Wittenherdecke mit einem völlig offenen Ausgang, wohin ich mich bewegen möchte, und bin irgendwann in die Pädiatrie gekommen, habe in der Schweiz meinen Anfang gemacht in der Pädiatrie und habe dort schon sehr am Anfang in meinen ersten Monaten, ich erinnere mich, bin am 2. Januar hier angereist, das war mein Geburtstag und ist immer noch mein Geburtstag am 2. Januar, Feiertag in der Schweiz. Ich ging über die Grenze, damals noch mit Röntgenbild an der Grenze, was am 2. Januar, dem Feiertag, nicht möglich war. und fing dann im Kantonsspital Aarau meine erste Stelle an, frisch von der Uni, und habe in den ersten 2 Monaten für mich Schlüsselerlebnisse gehabt mit Kindern, die schwerst krank waren und sehr, sehr schnell auch gestorben sind. Ich hatte im Vorfeld mit meinen Großeltern recht früh Erfahrung mit Sterben und Tod, und auch mein Vater ist sehr früh vor seinem 50. Geburtstag verstorben, sodass für mich Sterben und Tod auch schon in meiner Kindheit, Jugend immer wieder ein Thema war. Aber das war nicht mein Thema im Studium, und als ich anfing und in der Pädiatrie anfing, eben mit offenem Ende, ich wusste nicht, wohin das geht, plötzlich mit diesen Themen konfrontiert zu werden, und auch meine erste Fahrt im Januar, meine ich, oder vielleicht war es auch Anfang Februar, es war auf jeden Fall Winter, mit einem kleinen Jungen in die Universitätsklinik, Kinderklinik Zürich zu machen, war was ganz Besonderes. Damals noch die Drogenszene auf dem Weg zum Bahnhof und dann weiter. Und ich kam dann hier an, brachte einen kleinen Jungen, der mir auf der Fahrt erzählte, was er alles sieht, eine schwere Herzerkrankung hatte. Ganz plötzlich konnte den Berg beim Schlittenfahren nicht mehr hochlaufen, geschweige denn seinen Schlitten ziehen. Und ich war wirklich völlig unerfahren, aber ich habe den untersucht und ich wusste, es ist mittags. Ich habe meinen Oberarzt sofort angerufen und habe gesagt, du musst dieses Kind bitte sofort sehen, egal was du machst. Ich habe gar kein gutes Gefühl. Und dann bin ich am Abend mit diesem Jungen in die Kinderklinik gefahren, und seine Schwester hat eben ein Küchlein mitgegeben, eine Zeichnung mit Engeln drauf und Sternen und seine Hausschuhe. Und ich kam hier an, und es war eine Oberärztin, die leider inzwischen verstorben ist, relativ jung auch, die mich empfangen hat. Wir kannten uns nicht, weil ich war ja gerade erst in die Schweiz gekommen, und meinte, so ein Kind empfange ich eigentlich selten, sitzend auf dem Schragen, erzählend und doch irgendwie krank wirkend. Am nächsten Morgen rief sie mich an, dass der Junge in der Nacht gestorben ist. Und für mich war das unglaublich berührend, weil ich habe irgendwas gespürt, dass etwas gar nicht gut ist. Und in meiner Unerfahrenheit bin ich dem einfach nachgegangen, so wie unerfahrene Menschen manchmal ein gutes Gespür haben können. Ja, das war ein Schlüsselerlebnis ganz am Anfang meiner Zeit. Und ich war dann einige Zeit in Aarau, habe meine Ausbildung zur Pädiaterin begonnen und bin dann nach Freiburg im Breisgau gegangen, um dort weiter meine Pädiatrieausbildung und meine Spezialisierung zur pädiatrischen Hämatologin, Onkologin zu machen. Und dort gingen natürlich diese Themen weiter. In den 90er Jahren, da konnte man viele Krebserkrankungen noch nicht heilen, und doch konnten sehr viele geheilt werden. Also es war häufig eine Erfolgsgeschichte, und Sterben und Tod waren kein Thema. Und trotzdem, wenn es Kindern schlecht ging, dann war unsere damalige Chefin so, dass sie von uns erwartet hatte, auch von uns jungen Assistenzärzten, Ärztinnen, dass wir zu den Familien gehen und die begleiten. Und zwar 24 Stunden, 7 Tage die Woche und. Ja, und dort bin ich natürlich mit dem Thema auch wieder in Kontakt gekommen. Ich bin dann 1999 als Oberärztin, fertig ausgebildete Pädiaterin, zurück an die Universitätskinderklinik Zürich gekommen, um in der Onkologie hier zu arbeiten, und habe meine Erfahrungen und damals auch mein erstes Buch über Begleitung sterbender Kinder, mein erstes Buch geschrieben, und habe in Zürich als Oberärztin diese Gedanken natürlich mitgenommen und Kinder, die hier am Lebensende waren, mit onkologischen Erkrankungen weiter begleitet. Ja, und so kam ich im Grunde genommen in dieses Thema hinein und war gleichzeitig auch, ja, natürlich interessiert dran, Kinder zu heilen, Familien auf so einem schwierigen Weg zu begleiten, Hoffnung zuzulassen, auch Hoffnung zu machen und Eltern davon wegzubringen, zu denken, dass das Kind gerade stirbt, in Anführungszeichen, nur weil es eine Krebsdiagnose hat, sondern wirklich vorwärts zu schauen und dem Kind irgendwie alle Kraft zu geben, um so einen schweren Weg zu gehen.
Man denkt, wenn man Palliativmedizin hört, immer an die letzten 3-4 Tage oder bei älteren Menschen vielleicht die letzten Wochen und Monate.
Ja,
das zieht sich ja manchmal über mehrere Jahre auch, ne? Weil sie sagen, es ist nicht gleich der sterbende Mensch, es gibt ja auch mehr, man begleitet ja einige über doch eine relativ lange Zeit.
Ja, und da kommt ein ganz wichtiger Aspekt dazu, dass Palliative Care auf der einen Seite nicht heißt, dass ein Kind oder ein Erwachsener stirbt, also zumindest nicht unmittelbar, sondern dass es keine Heilung für eine Krankheit gibt und dass die Krankheit lebensverkürzend ist. Sie kann aber auch einfach nur sehr lebensbedrohlich sein und dann kommen wir auch manchmal mit ins Spiel, aber hauptsächlich bei lebensverkürzenden Erkrankungen. Und ein anderer wichtiger Faktor ist, dass wir eben nicht nur krebskranke Kinder betreuen, sondern das ist fast der kleinste Teil unserer Patienten. Wir betreuen sehr viel mehr Kinder mit neurologischen Erkrankungen, angeborenen Erkrankungen, Erkrankungen, die vielleicht auch bei Geschwistern vorkommen, Kinder mit schweren Herzfehlern, die keinen physiologischen Kreislauf haben. Und seltene Krankheiten oder auch bereits, dass eine Familie mit einem noch ungeborenen Kind, das eine schwere Fehlbildung hat und möglicherweise kurz vor oder nach der Geburt versterben wird.
Wie laufen solche oder wie muss man sich solche ersten Begegnungen vorstellen? Also Sie hören von einem anderen Arzt, jetzt mal vielleicht noch nicht bei den Ungeborenen, aber bei den kleinen Kindern oder vielleicht auch Babys, okay, da ist ein Kind, was eventuell eine lebensverkürzende Krankheit hat. Wie findet dann mit Ihnen und Ihrem Team der Erstkontakt statt zu diesen Eltern? Was passiert da?
Das ist eine sehr gute Frage und häufig wirklich das schwierigste Element, wie kommen wir in Kontakt mit einer Familie und wie gelingt es uns, zu dieser Familie eine Beziehung aufzubauen, die auch trägt in großen Unsicherheiten, wie der Weg eines Kindes weitergeht und ob das Kind eine Heilungschance hat oder nicht. Wir kriegen natürlich Kinder eher angemeldet, wenn diese Heilungschance als extrem gering, aber nicht unbedingt null eingeschätzt wird. Und ich mache gerne den Vergleich aus meiner bisherigen Laufbahn heraus, wenn am Freitagnachmittag ein Kind auf den Notfall kam mit einer Leukämie-Diagnose, mit extrem hohen weißen Blutkörperchenzahlen und niedrigen Blutplättchen geblutet hat und schwer krank war, dann ging es nicht drum. Also es ging natürlich auch drum, Vertrauen zu dieser Familie aufzubauen, aber auch relativ rasch sich rein auf diese Krankheit zu fokussieren und zu sagen, so, wir müssen eine Diagnose stellen, wir müssen die ersten Schritte machen, damit dieses Kind eine Überlebenschance hat. Und das ist ein völlig anderes Vorgehen, wenn wir eine Familie kennenlernen, wo es darum geht, diese Krankheit ist wahrscheinlich nicht heilbar, 100% gibt es nicht. Und wir brauchen, wir nennen das gerne the extra layer of care. Also das, davon kommt ja auch palliativ, also das Pallium, der zusätzliche Mantel, das Umsorgende, das Schützende, gleichzeitig aber auch Raumlassende, dass wir erstmal sehr vorsichtig und eher sehr zurückhaltend sind. Wir gehen nicht in den Schockraum und reanimieren ein Kind, sondern wir sind zurückhaltend und versuchen erstmal mit dem Kind, mit der Familie in Kontakt zu kommen, dass die merken, ja, da ist jemand, der interessiert sich für uns und der hört vielleicht auch Dinge, die noch um das Überleben des Kindes kämpfen, beispielsweise auf einer Intensivstation, vielleicht die anderen Dinge hört, die uns auch wichtig sind. Ich glaube, dass das einen ganz großen Unterschied macht. Es ist nicht das Akute, sondern es ist eigentlich das, was Zeit und Raum lässt, eine Verbindung herzustellen, eine Beziehung herzustellen und dann zu schauen, wie können wir weitergehen? Und ich mache gerne ein Beispiel dazu. Ich habe gestern einen Kondolenzbesuch gemacht bei einem Kind, das kürzlich verstorben ist, das ich vor einem Jahr kennengelernt habe. Und das ist eigentlich was Klassisches, ein Kind mit einer schweren neurologischen Erkrankung, sehr klein, wo es am Anfang ganz schwierig war, und das haben wir gestern bei dem Kondolenzbesuch auch nochmal kurz thematisiert, eine Beziehung zu diesen Eltern herzustellen, die überhaupt nicht sich vorstellen konnten, dass ihr Kind möglicherweise nicht lange lebt. Und das war, wie es leider gelegentlich passiert, das Kind sollte eigentlich für den Austritt vorbereitet werden, kannste nicht mal noch schnell vorbeikommen. Und das, was ich mir eigentlich wünsche an Beziehungsaufbau, funktioniert dann gar nicht wirklich, weil es halt schnell gehen muss. Wir machen jetzt ein Gespräch, es findet nicht erstmal, ich stelle mich vor, ich komme morgen wieder oder ich komme heute Nachmittag wieder, sondern es findet gerade so ein Gespräch statt, wo es um richtig heftige Themen geht. Und dann sitzt eine Person da drin, die wie so den Blick weiter werfen soll. Und das überfordert jeden Menschen. Es erfordert auch Fachpersonen, die viel Erfahrung haben. Und so würde ich mich bezeichnen. Ich habe viel Erfahrung. Ich habe viele solcher Gespräche geführt. Aber solche Gespräche können so nicht aufgegleist werden. Es braucht ein langsames Kennenlernen und dann vielleicht ein Gespräch darüber, was machen wir in einer Notfallsituation. Und nicht komm mal schnell und sprich darüber, was passiert, wenn das Kind sich rasch verschlechtert und vielleicht reanimiert werden muss. Das funktioniert nicht.
Und wie ist es dann, wenn Sie jetzt einen Kondolenzbesuch hatten? Wie war das dann für die Eltern, Sie nochmal zu sehen?
Unglaublich schön. Die haben sich wahnsinnig gefreut. Freuen sich alle. Wenn wir nochmal kommen, also ich bin mit der Pflegefachperson bei der Familie gewesen. Wir konnten beide leider nicht zur Beerdigung gehen oder zur Abdankung. Und das mache ich gerne, nochmal Zeit zu nehmen, zu schauen, wo sind Eltern einige Wochen später, wie kommen sie mit dem völlig leeren Alltag zurecht, ohne das Kind. Geschwisterkind hat mal gesagt, das ist das Leben mit ohne meine Schwester. Das finde ich eigentlich einen wahnsinnig schönen Begriff. Weil es gibt immer noch das Mit, auch beim Ohne. Und zu spüren, dass die begleitet haben, auch dann, wenn sie eigentlich keinen Auftrag mehr haben, immer noch in Verbindung bleiben, das ist wichtig für diese Familien. Und das versuchen wir mit allem, was wir können, auch weiterzutragen, auch wenn das Kind ein Jahr verstorben ist und 2 Jahre verstorben ist und manchmal auch noch viel länger her verstorben ist, weil wir haben eine Beziehung gehabt und wir denken an das Kind und es tut den Familien gut zu spüren, da denkt noch jemand an uns und der schreibt vielleicht ein Kärtchen am Todestag oder schreibt vielleicht ein Kärtchen zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder zu irgendeinem Ereignis.
Ich würde gleich gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, wie Sie oder Ihr Team darauf vorbereiten, auf diese Erstgespräche, weil Sie auch sagen, das ist ein Beziehungsaufbau und kann nicht eigentlich sollte nicht, wenn möglich, zwischen Tür und Angel geschehen. Aber meine erste Frage bezieht sich auch nochmal drauf, jeder geht ja auch anders mit so einem Verlust um. Und ich erinnere mich an einige wenige, Gott sei Dank, aber Menschen in meinem Umfeld, denen sowas passiert ist. Wenn man die dann fragt, wie viele Kinder hast du, sagen die dann immer die Anzahl, die ganze Anzahl von denen, die leben und denen, die sterben und oder gestorben sind. Und dann sagt man, ich habe 3 Kinder oder 4 Kinder, dabei leben eben nur noch 3. Und dann ist immer so dieses verhaltene Schlucken, wenn man dann merkt, oh, das eine lebt nicht mehr. Mhm. Ja. Jetzt geht jeder damit anders um, mit dieser Trauer. Gibt es den einen Weg, wo Sie sagen, das machen Eltern oder das ist ein besserer Umgang? Gibt es da überhaupt sowas? Oder sagt man, nein, es gibt nur den individuellen Umgang damit und kann man da irgendwas sehen, wo man sagt, hey, das ist eine bessere Variante, damit umzugehen oder eine weniger gute?
Also ich denke, so wie wir im Leben alle sehr unterschiedlich mit Problemstellungen umgehen, mit Ängsten umgehen, mit Verlusten umgehen. So ist das am Beginn einer palliativen Begleitung wie auch in der Trauersituation. Wir haben unterschiedliche Strategien, mit Stress umzugehen. Die einen müssen sich quasi tiefenentspannen, die anderen müssen rennen und die nächsten sind sozial unterwegs oder kreativ unterwegs. Und so ist es auch, wenn man mit einer schweren Krankheit eines Kindes konfrontiert wird, dass die einen ganz viel wissen wollen, sich belesen und fragen. Und die anderen, die sagen, ich halte es überhaupt nicht aus, ich möchte es gar nicht wissen. Ich weiß schon genug, ich spüre schon genug und das ist so groß, das braucht keine weiteren Informationen. Und das ist auch nicht synchron zwischen Eltern. Es gibt den einen Elternteil, der so tickt und der andere Elternteil, der völlig anders tickt. Und wir helfen auch dabei, dafür ein Verständnis aufzubauen, dass wir eben, auch wenn wir uns noch so gerne haben, nicht gleich ticken in Ausnahmesituationen, die uns als Menschen in einer Form fordern, was man sich nicht vorstellen kann.
Ich saß vor ein paar Jahren im Auto mit einer lieben Freundin in England, deren Tochter Gott sei Dank überlebt hat, aber die hatte sehr starke Leukämie als Kind, zweimal hintereinander. Und ich wusste das weiß das und sie erzählt auch manchmal davon. Wir saßen da mal in einem Auto zusammen zu einem Kurs, den wir besuchten und dann wollte ich sie was fragen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hast du da dir im Nachhinein dann psychologische Hilfe geholt? Und sie sagte das in einem sehr rauen Ton quasi, dass das jetzt nicht das Thema ist, über den sie logischerweise nachdenken will und reden will, aber zweitens sagt sie, hat sie das nie gebraucht, weil sie wollte gar nicht drüber nach, sie wollte diese Zeit gar nicht aufarbeiten. Mhm. Das, was sie sagen. Es gibt Leute, die schieben das gerne weg. Ja. Und das ist mir bei einer anderen Bekannten, deren Sohn verstorben ist, auch aufgefallen, dass man sagt, das ist so, von außen sieht man nicht die Person, die wahrscheinlich, was da hinter der Fassade oder hinter dem Gesicht vorgeht. Und sie sagte, glaube ich, auch, dass sie nicht psychologische Hilfe in Anspruch nehmen wollte. Von außen ist das manchmal schwer verständlich, weil man immer denkt, muss man nicht darüber reden? Muss man diesen unglaublichen Schmerz nicht auskotzen? Mhm. Haben Sie Ihre Erfahrung nach, wo Sie sagen, das würden Sie Eltern empfehlen, die in so einer schrecklichen Situation sind?
Ja, auch dort gibt es einfach extreme Unterschiede. Und wenn man so vergleicht, zurückschaut, jetzt fällt mir gerade der Autor nicht ein, ein Schweizer Autor, der über seine eigene Krebserkrankung geschrieben hat und quasi dieses Verleugnen auch von ärztlicher Seite angeklagt hat. Das war bis zu den 80er Jahren war das ganz üblich. Man hat darüber nicht gesprochen. So wie man in der Familie auch über verschiedene schwierige Themen nicht gesprochen hat. Und dann ist es ziemlich gekehrt. Und es hieß, man muss über alles sprechen. Es muss eine Offenheit geben. Es muss eine sexuelle Aufklärung geben. Es muss über Krankheiten, über Probleme in aller Offenheit, auch vor den Kindern und völlig egal, es muss einfach drüber gesprochen werden. Es hat wahrscheinlich mit den 60er Jahren, auch in den 68ern, was zu tun. Und davon ist man eigentlich wieder ein bisschen abgekommen, weil man wie gemerkt hat, man überfordert Menschen auch und man überfordert auch Kinder, wenn man sie zwingt, Dinge anzuschauen, für die sie nicht vorbereitet oder parat oder nicht geschaffen sind, weil sie sagen, ich möchte meinen eigenen Umgang damit finden. Und dieses richtig-falsch gibt es nicht. Es gibt immer den individuellen Weg und wenn wir merken, dass der gewählte Weg zu einer Verschlechterung des Befindens eines Menschen führt, dann müssen wir vielleicht sagen, hier, ich habe den Eindruck, Sie brauchen Hilfe. Und wenn ein Mensch aber damit gut zurechtkommt, warum soll ich ihm sagen, wie er es besser machen soll? Und ich denke, dass man das auch von therapeutischer oder von psychotherapeutischer Seite auch heute sehr viel vorsichtiger anschaut, als man das in den 80er Jahren wirklich ziemlich durchgetrimmt hat und gesagt hat, es muss so sein.
Mhm. Es geht da auch sehr darum, diese Ambivalenz wahrscheinlich von außen auszuhalten bei diesen Personen, wenn man nicht direkt involviert ist. Weil ich glaube, wir wollen ja alles immer gerne irgendwo erklärt haben. Und wenn wir dann ein Verhalten aus irgendeinem Grund nicht nachvollziehen können, dann macht uns das ja auch unsicher. Ja, und dann oder verunsichert einen. Und man will das dann irgendwie, ja, aber der muss doch so reagieren. Oder sollte er nicht oder sollte sie nicht? Es ist ja auch ganz viel Verurteilung, habe ich das Gefühl, teilweise im Umgang mit den Eltern, die sowas erlebt haben.
Ja.
Wieso jetzt ist die auf einer Party nach einem halben Jahr nach dem Tod vom Kind? Sollte sie nicht länger trauern? Oder jetzt nach 3 Jahren trauert sie schon sehr lange?
Genau. Und trotzdem gibt es Pathologien, die wir auch erkennen müssen. Das ist unsere Aufgabe als Fachpersonen. Also wenn jemand nach 3 Jahren die Fenster noch nicht putzen kann, weil das verstorbene Kind doch da bis vor 3 Jahren durchgeschaut hat oder die Schuhe des verstorbenen Großvaters immer noch da stehen, als würde er nach Hause kommen, dann muss man irgendwie sagen, hier, da ist eine Grenze überschritten, die ist nicht gut.
Mhm.
Aber vielleicht auch zwischendurch zu sagen, es gibt Menschen, die nach dem Tod eines geliebten Menschen das Gefühl haben, sie müssten jetzt ganz schnell aufräumen und alles wegräumen und quasi den nächsten Abschnitt beginnen. Zu sagen, sind Sie vorsichtig? Räumen Sie es vielleicht ein bisschen zur Seite? Machen Sie es stufenweise? Weil was weg ist, ist dann weg. Und die Sehnsucht, die kommt, sind Sie vorsichtig damit? Sowas kann man vielleicht als Rat geben oder als Vorschlag geben. Das klingt auch wiederum so Ratschlag.
Ratschlag. Genau, ja.
Möchten wir natürlich in der Form nicht, aber zu sagen, bei anderen habe ich das schon so erlebt, kann vielleicht ein Türchen öffnen und eine Perspektive erweitern, die der im Moment unglaublich leidende Mensch nicht einnehmen kann, weil er viel zu gefangen ist in den eigenen Gefühlen und im Schmerz.
Wie erleben Sie die Kinder? Die auch da, logischerweise gibt es individuelle oder gibt es ganz, jeder geht individuell mit diesem Schicksal um. Auch da habe ich Erwachsene erlebt, die irgendwie mir erzählt haben, die eine Diagnose haben, die lebensverkürzend ist, sagen, es ist für das Umfeld manchmal schwieriger als für sie selber, weil sie haben das Gefühl, sie kämpfen dann, gerade bei Krebs vielleicht, in den Phasen, wo es Chemotherapien oder irgendwas noch gibt, obwohl die Aussicht auf Heilung gering ist, aber sie kämpfen dann irgendwie und in dem Kampfmodus haben sie gar keine Zeit, so diese Angst und die Panik zu empfinden. Aber das Umfeld nehmen sie als viel teilweise schwerer mitgenommen wahr. Jetzt bei den Kindern denke ich immer, man will ja die Kinder irgendwo auch als Eltern dann in dieser Situation schützen und sagen, ich möchte den Kindern je nach Alter auch nicht die ganze Wahrheit sagen. Manchmal denke ich auch, aber wenn ich an meinen Sohn jetzt Gott sei Dank in weniger dramatischen Dingen an ihn denke, der weiß viele Dinge teilweise, bevor ich sie überhaupt realisiert habe. Ja? Die verstehen ja teilweise sehr viele, ohne esoterisch zu klingen, feinstoffliche Dinge auch sehr, sehr gut, sehr schnell. Wie erleben Sie da die Patienten und Patientinnen?
Was ich da vorwegnehmen muss, ist das, was ich eingangs schon gesagt habe, dass etwa 70% unserer Kinder mit neurologischen Erkrankungen und kognitiver Beeinträchtigung diese Möglichkeit gar nicht haben, in diese Reflexion zu gehen. Bei krebskranken Kindern ist es anders, weil die uns mitteilen können, wo sie stehen. Und dort passiert genau das, was Sie angesprochen haben. Auf der einen Seite wollen Eltern ihre Kinder schützen, aber Kinder sind schlau, auch sie wollen ihre Eltern schützen. Also sie sprechen nicht über Dinge, weil sie den Eindruck haben, sie verletzen ihre Eltern damit oder sie verletzen ihre Geschwister damit, deshalb behalten sie es für sich. Wenn eine Gesprächskultur in einer Familie besteht, wo man einfach über schwierige Themen sprechen kann, kann das eine Möglichkeit eröffnen, auch über so ein Thema zu sprechen. Und gleichzeitig würde ich niemals auf die Idee kommen, eine Familie dafür anzuklagen, wenn ihnen das nicht gelingt. Aber ich würde, so wie Sie das auch gesagt haben, darauf hinweisen, dass wir wissen, dass Kinder immer viel mehr wissen, viel weiter sind, als wir uns das nur vorstellen können. Und da gibt's auch Geschichten dazu, die ich wunderbar finde, weil einfach Kinder, insbesondere wenn sie älter sind, Jugendliche, mit einer unglaublichen Offenheit einem Dinge ins Gesicht sagen, wo man irgendwie nur staunen kann und sagen kann, ja, genau so ist es.
Also, was war da Ihr eindrücklichstes Beispiel?
Also es ist wirklich auch schon lange her, ein Junge mit einer schweren Leukämie, weiß nicht, das wievielte Rezidiv, der im Sterben lag und mit einem Werklehrer noch ein letztes Werkstück erarbeitete. Und ich war die betreuende Oberärztin, zuständig für diesen Jungen und dessen Familie, und bin in das Zimmer reingegangen und habe so, ja, vielleicht so ein bisschen zu lieblich gefragt, wie es ihm geht und ob er wirklich nicht Schmerzen hat und ob ich nicht irgendwas für ihn tun könnte und. Und er hat das fast nicht ausgehalten, hat gesagt, wissen Sie, so schnell kratze ich nicht ab. Oder ich habe, glaube ich, sogar gefragt, die Mutter war irgendwie weg, soll ich die Mutter holen? Und er schoss mir das so entgegen und ich dachte, okay, alles gut. Und ja, Kinder spüren das. Der hat sein Werkstück fertiggestellt, einen Helikopter, den er da gebastelt hat, und ist danach, als es fertig war, gestorben. Also er hat genau gespürt, wie viel Zeit er hat und wie viel Zeit er braucht, um dieses Werkstück noch fertigzustellen und das zu hinterlassen. Das finde ich unglaublich. Und so sind manchmal auch Geschwister. Also so war diese Schwester von diesem kleinen Jungen mit der akuten Herzerkrankung, mit der Herzmuskelentzündung, die genau gespürt hat, worum es geht. Und als die Eltern das rückblickend angeschaut haben, haben sie verstanden, ja, die hat eigentlich genau gewusst, wohin die Fahrt geht.
Nehmen Sie Familien, die gläubig sind, egal in welcher Religion? Oder egal, Glaube kann ja auch, muss ja nicht immer irgendwo in einer institutionellen Kirche oder Glaubensgemeinschaft verankert sein. Aber Menschen, die gläubiger sind als Menschen wahr, die damit, einfach klingt so banal, aber die damit einen besseren, ist auch ein schlechtes Wort, aber Sie wissen hoffentlich, was ich meine, Weg finden, damit umzugehen?
Ja. Oder? Das ist effektiv so. Aber es heißt nicht, dass ein Mensch mit einem starken Glauben sich insgesamt leichter tut, auf so einem Weg eine schwere Diagnose zu akzeptieren oder auch das Versterben eines Kindes zu antizipieren und zu akzeptieren. Das können auch andere, die keine Religion haben. Und trotzdem erlebe ich das in den unterschiedlichen Religionen, vom Christentum über das Judentum, über Menschen mit muslimischem Hintergrund oder buddhistischem Hintergrund, ganz unterschiedliche Weisen haben. Und das für mich immer sehr spannend ist, wie die das machen und wie gut sie es machen und wie geborgen sie sich dann auch in ihrem Glauben und in ihrer Glaubensgemeinschaft fühlen.
Weil es auch Halt gibt.
Es kann.
Oder Halt geben kann.
Es kann Halt geben. Manchmal kann es auch einen unglaublichen Druck ausüben, dass man Dinge, die man eigentlich gerne tun würde, nicht tun darf, weil der Glaube das anders vorschreibt. Mhm. Aber diese Dinge werden uns nicht unbedingt mitgeteilt. Also das kann man zwischendurch spüren und kann man vielleicht in einem Nachgespräch auch erfassen, aber das ist nichts. Also da wäre ich auch, das würde ich mich nicht trauen, irgendwie jemanden da zu konfrontieren und zu fragen. Das sind für mich zu heikle Themen und auch zu persönlich private Themen, wo ich finde, das geht mich als Ärztin nichts an.
Ich habe lange in Israel gelebt und habe da auch Verwandte und fand es immer spannend, auch gerade in der Corona-Pandemie, wie man auch mit dem Thema Tod gesellschaftlich umgeht und das eben auch im Spiegel der verschiedenen Kulturen und Religionen sieht. Im Judentum ist man bestrebt, auch nach Terrorattentaten, wo teilweise nicht sehr viel mehr übrig ist vom von der physischen Hülle des Menschen, jeden Teil wiederzufinden, um ihn zu beerdigen.
Ja.
Weil im Judentum es ganz wichtig ist, dass man die Gesamtheit des Körpers beerdigt. Und das spiegelt sich auch im Islam, im muslimischen Glauben kann ich das nicht sagen, weil da kenne ich mich zu wenig aus. Aber das hat für mich auch so ein bisschen der Umgang mit Krankheit, Älterwerden und Tod in den verschiedenen Kulturen und auch in Europa, in einer christlich geprägten Umgang, aber jetzt auch zur Schweiz zum Beispiel, fand ich dann faszinierend eben in der Pandemie auch, dass man hier sehr viel, ich weiß nicht, ob ich es progressiv nennen würde, aber sehr viel, fast einfacher ging das über die Lippen, dass ja gewisse Leute ab einem gewissen Alter sozusagen zu Hause bleiben sollten zum Sterben. Und die Kosten-Nutzen-Rechnung von Leuten, die auf der Intensivstation sind, irgendwo hinten und vorne nicht mehr aufgeht. Und diese Diskussion hat man eben in anderen Kulturen oder anderen Religionen gar nicht geführt, weil man gesagt hat, das Leben ist so viel wert und wir versuchen alles, um diese Menschen am Leben zu halten. Mhm. Ja, also auch Kulturen, in denen es keinen Exit gibt oder solche, weil ich verurteile das nicht, aber das ist einfach, fand ich spannend, das da auch eben zu sehen, und das denke ich ist wahrscheinlich auch, wenn die Kinder dann krank werden und oder die Patienten, die zu ihnen kommen, ja, sieht man das wahrscheinlich auch, den Umgang damit. Wie würden Sie gesellschaftlich sagen, was müssten wir anders mit dem Tod umgehen?
Eine schwierige Frage, eine wichtige Frage. Wir müssten vielleicht früher anfangen. Wir müssten auch mit Krankheit und wie gehen wir mit unserer Gesundheit um? Wie sorgen wir dafür, gesund zu bleiben? Und wie gehen wir damit um, wenn jemand krank wird? Körperlich, seelisch, sozial. Da gibt es unglaubliche Tabubereiche, die sich letztendlich dann auch in den Bereich Sterben und Tod hinein bewegen. Ich denke, dass es da nach wie vor unglaubliche Tabus gibt und dass wir sprachlos sind solchen Themen gegenüber, wenn jemand ein schweres Schicksal erwischt, sei es er selbst oder jemand aus der Familie, auch die Krankheit eines Kindes gehört dazu, die sprachlos macht, wie soll ich denn so einer Person begegnen, wie soll ich der denn helfen, ich weiß doch überhaupt nicht, was ich machen kann, ich mache doch alles nur noch viel schlimmer. Und das erst recht, wenn ein Kind gestorben ist, wo es keinen Umgang damit gibt, wo es viele Arbeitgeber gibt, die toll reagieren können und sagen können, hier bleibt so lang zu Hause, bis es wieder geht. Aber in der heutigen Drucksituation, Leistungssituation, in der wir uns bewegen, wird es nach 4 Wochen dann schon ein bisschen unruhig. Da könnte man doch dann schon langsam wieder beginnen. Und 4 Wochen sind nach einem Todesfall eines Kindes nichts. Und wenn ein Kind schwer krank ist, dann ist das genauso. Und ich meine, wenn das jemand aus den obersten Schichten ist, dann kann sich das eine Familie locker leisten. Auch nicht nur locker, aber kann sich das leisten.
Besser als andere, ja.
Familien mit einem Migrationshintergrund haben verloren. Und das finde ich schwierig. Und ich finde, wir haben dafür bisher keinen Umgang in unserer Gesellschaft, auch in einer offenen Gesellschaft wie der Schweiz, gefunden. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und wir können immer noch mehr machen, noch mehr machen, noch mehr machen. Aber zu sagen, hier ist die Grenze erreicht, wo das Leiden quasi viel größer wird als der irgendwie auch nur vermutete Nutzen, den wir mit irgendeiner Therapie, die Leiden verursacht, die leider auch sehr viel kostet, und unglaublich viele Ressourcen fängt, nicht nur auf Fachpersonalseite oder auf Institutionsseite, sondern auch auf Familienseite, wo Geschwisterkinder keinen Stich machen, weil sie nicht Platz haben in der Sorge, die um das kranke Kind besteht. Und das, ich glaube, dass wir dort wirklich noch vieles, vieles tun müssen. Und das meine ich überhaupt nicht anklagend, das meine ich beobachtend, und ich habe da auch keine Lösung parat, aber es ist ein großes, großes Problem.
Höre ich da auch raus, dieses eben, wenn Sie sagen, so Therapien, die noch mehr Schmerz verursachen, das sagt man ja oft in der Onkologie von Chemotherapien etc., dass man sagt, auch anders mit dem Tod umgehen, wenn man weiß, es ist austherapiert oder es ist die Chance, ist nur noch 5 oder 4, 3, 2 in Prozenten, finde ich immer wahnsinnig schwierig. Das ist ein sehr heikles Thema, denke ich, das mit den Eltern auch zu besprechen, ist fast unmöglich. Man kann ja nicht sagen, wollen Sie die Chemotherapie wirklich? Das kann man zum 80-Jährigen vielleicht sagen, der sagt, okay, ich habe ein Leben gelebt, oder? Aber ich meine, ich erlebe das oft in der Finanzindustrie und in der Versicherung, wenn es um die Patientenverfügung geht. Wenn man gefragt wird, will man die Maschine abstellen oder nicht? Und da ist immer die Diskussion zwischen mir und meinem Mann. Mein Mann sagt, wenn es gar nicht mehr geht, bevor ich ein Vegetable auf der Couch wäre, quasi logischerweise, hasta la vista, stellt die Maschinen ab. Und ich habe gesagt, ja, wenn ich vielleicht mal 80 bin, sage ich das. Aber solange mein Sohn 12 ist, you better keep me going. Und dann war ich mal, also nicht ich selber, Gott sei Dank, aber jemanden auf der Intensivstation besuchen und habe dann auch gelernt, okay, ich weiß nicht, ob man das haben will, aber das macht Angst. Also ich kann verstehen, dass diese Auseinandersetzung damit wahnsinnig schwierig ist.
Die Auseinandersetzung ist schwierig, aber ich glaube, auch da müssen wir ehrlich uns selbst gegenüber sein, auch Fachpersonen sich selbst gegenüber, Fachspezialisten. Ist es wirklich das Gegenüber, die Mutter, der Vater, die das einfordern? Oder bin ich als Superspezialist diejenige, die es ausreizen möchte und sagt, oh, ich sehe da noch eine kleine Chance, die müssen wir auch noch holen?
Mhm.
Da würde ich meine Fragezeichen dran setzen.
Aber auch wahrscheinlich in der Erwachsenen-
Natürlich.
Oder palliativen oder in der ja. Erwachsenenbehandlung. Ich glaube,
also das hat mit palliativ relativ wenig zu tun, aber ich meine, das beobachten wir natürlich, weil wir ja nicht sagen, wir betreuen Kinder nur, die keine Therapie mehr haben, sondern nein, wir betreuen Kinder, die haben Therapien und wenn es uns nicht mehr braucht, wir sind keine Einbahnstraße,
dann, umso besser
dann
eigentlich.
Gehen wir wieder.
Ja.
Keine Frage.
Ja, Gott sei Dank. Ja. Ja. Ja, ich glaube, dass diese ganzen Bereiche eben, wann ist genug genug, wann kann man auch jemanden gehen lassen? Ja, es ist ja irgendwie, da spielen ja viele Dinge eine Rolle. Die Eltern, die das Kind nicht gehen lassen wollen, logischerweise, wer will das schon? Katastrophale Vorstellung. Ich glaube, das ist das Schlimmste. Es gibt ja dieses Sprichwort, ne? Glücklich ist der vor seinen Kindern stirbt. Also,
und gleichzeitig und, gibt es einen Moment, wo Eltern sagen können, und jetzt ist der Punkt erreicht. Und wenn man diese Zeit lässt, dass Eltern zu diesem Punkt kommen, ich glaube, dann ist es gut. Wenn man sie vorher pusht in irgendeine Richtung, dann wird es schwierig. Weil letztendlich müssen wir uns immer bewusst sein, die Familien leben mit diesem Verlust. Ich begleite sie auf diesem Weg, aber für mich ist es meine Profession, die mir wichtig ist und die ich gut machen möchte. Aber ich bin in einer anderen Position als eine Mutter, die ihr eigenes Kind verliert.
Da bekommt der Satz für mich, wenn ich das alles höre und darüber nachdenke, mein eigen Fleisch und Blut nochmal eine andere Bedeutung. Ich möchte darüber gar nicht nachdenken, wie sowas ist. Und das ist ein bisschen wie, als würde man den eigenen Arm und den Kopf abhacken, sozusagen. Einen Aspekt würde ich gerne, also zwei Aspekte noch mal, zwei Aspekte gerne noch angucken. Und zwar der eine ist, weil Sie auch sagen, ungeborene Kinder in unserer Gesellschaft, die immer mehr auf Optimierung und durch KI getrimmte Weiterentwicklung strebt, höher, besser, schneller, effizienter und geht auch wahrscheinlich oft dieses das unter, dass Eltern ja vor der Geburt teilweise, wie Sie gesagt haben, schon wissen, dass die Überlebenschance des neugeborenen Kindes sehr, sehr schlecht ist. Wie geht man damit um? Als Medizinerin, wie geht man in den Dialog mit diesen Eltern?
In der Regel hilft es, sehr offen zu sein und die verschiedenen Perspektiven, Wege eines Kindes anzuschauen. Früher war es so, wenn eine Pränataldiagnostik gemacht wurde und man gesehen hat, das Kind wird eine Trisomie 21 haben, ein Down-Syndrom, hat man Müttern häufig dazu geraten, doch eine Abtreibung zu machen, dann ist die Sache erledigt.
Genau, und man hat dann die Chance, ein optimierteres Kind das nächste Mal zu kriegen.
Genau. Das hat sich unglaublich gewandelt. Auf der einen Seite natürlich für die Trisomie 21, die heute ganz anders angeschaut wird und nicht so verurteilt wird. Und es auch nicht darum geht, ja, das hätte man ja verhindern können, solch ein Kind. Es gibt heute immer noch manche Familien, die sagen, ich möchte mich damit nicht weiter konfrontieren. Für mich ist Abtreibung der beste Weg. Und andere sagen, nein, ich möchte das Kind kennenlernen, auch wenn es nicht lange lebt. Und solche Eltern zu begleiten, das A, nicht zu bewerten, was das Bessere oder Schlechtere ist, ob die eine Familie den Verlust besser erlebt als die andere Familie, wir wissen es nicht. Es ist hochindividuell, aber wenn eine Familie sagt, ich möchte dieses Kind kennenlernen, auch wenn quasi 100% sicher ist, dass das Kind sterben wird nach wenigen Stunden oder erst ein paar Tagen, dann kann das unglaublich wertvoll sein. Weil dann hat man dieses Kind begrüßt, es gehört zur Familie, man hat es verabschiedet und man hat selbst möglicherweise einen gewissen Reifungsprozess durchlaufen oder durchgemacht und ist, ja, steht an einem völlig anderen Punkt in seinem Leben. Ich würde nie sagen, machen Sie das so, weil das der bessere Weg ist, weil Sie dadurch einen Reifungsprozess durchmachen. Das wäre unglaublich arrogant, das würde ich nie tun. Aber Eltern, die sich mit diesem Gedanken beschäftigen und Zeit haben, in diesem Prozess zu begleiten, sich das vorzustellen, was wäre, wenn wir das Kind begrüßen? Was wäre, wenn unser älterer Sohn dieses Kind begrüßen kann und den Prozess miterlebt? Was wäre der mögliche Schaden? Was wäre der mögliche Nutzen, Anführungszeichen? Das ist wertvoll. Und vielleicht auch zu schauen, ja, wie könnte das denn aussehen? Was würde Ihnen helfen, so eine Entscheidung zu treffen? Was würde Ihnen helfen, wenn es dann so ist? Wo würde das stattfinden? Und dann auch ein Team entsprechend zu begleiten, zu sagen, wir sind da und wir gehen diesen Weg mit. Und kein Mensch weiß, wie dieser Weg ganz konkret aussehen wird.
Bei Trisomie 21 ist es wahrscheinlich auch oder ja häufig der Fall, dass diese Kinder ja doch eine gute, je nachdem, wie schwer die Trisomie ist, eine gute Lebensqualität haben können oder Wartung und dass die auch älter werden können. Mhm. Aber wie oft entscheiden, also eben, ich habe deswegen das mit der Optimierung auch gesagt, weil ich empfinde uns ja alle, wir reden alle immer über eben höher, schneller, besser, gesünder, mehr Sport, mehr was auch immer. Ich kann mir das unglaublich schwer vorstellen, dass diese Eltern dann eben die Kinder kriegen, wo man weiß, oder vielleicht sogar relativ früh weiß, da ist eben wirklich nur 2-3 Tage oder eine Woche oder ein Monat. Dass die das dann austragen, der Weg ist ja ungleich schwerer als jetzt vielleicht nochmal, oder vielleicht, so meine ich nicht verurteilt, aber es erscheint ungleich schwerer als jetzt vielleicht bei einer Trisomie oder bei einer Deformierung in irgendeiner Art und Weise, wenn man das überhaupt noch sagen darf.
Mhm. Fehlbildung, ja.
Fehlbildung, Entschuldigung.
Ja, kein Problem.
Absolut, Fehlbildung. Malformation, oder würde man sagen? Genau, Fehlbildung. Ist das so oder ist das gleich? Jedes Kind, was quasi mit einem, und jetzt sage ich es wirklich so ketzerisch, quasi defekt, was die Gesellschaft so sagt. Hey, das ist nicht das Kind, was wir, der Star-Performer, der da rauskommt. Das ist ja manchmal, ja, ist da ein Unterschied? Oder in der Begleitung auch?
Es gibt große Unterschiede und das hängt natürlich an der Frage, was ist lebenswert? Und was ist Lebensqualität? Und letztendlich kann das jeder nur für sich selbst beurteilen. Und auch wenn man jetzt davon ausgeht, ein Neugeborenes kann uns nicht sagen, ob es eine Lebensqualität hat. Das kann die Mutter spüren, der Vater, das Geschwisterkind. Und vielleicht sieht es von Fachpersonenseite nochmal anders aus. Man weiß, dass das Leiden eines Kindes sehr unterschiedlich eingeschätzt wird von der Person, die es beurteilt. wenn das Kind selbst nicht kommunizieren kann, verbal kommunizieren kann, zeigen kann es uns ja schon einiges. Und von daher gibt es auch noch den Gedanken, dieses Kind hat mich, hat uns gewählt. Wir sind die, die dieses Kind empfangen und dem Kind den Rahmen geben, den es braucht, um sein Leben, und sei es noch so kurz, ausleben zu können. Das ist aber nicht wertend gegenüber denen, die sagen, nein, wir möchten dieses Kind nicht empfangen. Aber es gibt Eltern, die sagen, und wir sind parat. Und wenn es das vierte Kind ist oder das fünfte Kind ist und sie sagen, und wir sind parat. Und das zu begleiten, das finde ich unglaublich spannend, weil ich habe nicht die Antwort darauf. Ich kann eigentlich die Antwort nur gemeinsam mit Eltern und dem Betreuungsteam drumherum oder der erweiterten Familie finden und den Eltern die Kraft geben, das Gefühl zu haben, wir tun's Richtige.
Vor 25 Jahren habe ich eine Pathologin in Wien kennengelernt. Das war die Mutter meines damaligen Freundes und sie hat sich dann dafür entschieden, dass sie die Eltern unterstützt, deren Kinder vor der Geburt gestorben sind, noch im Mutterleib, dass die einen Beerdigungsplatz kriegen mit Namen. Und man nennt sie Sternenkinder, ne? Ich glaube, das ist der Ausdruck. Und das werde ich nie vergessen, die hat dafür wirklich leidenschaftlich gekämpft, weil sie gesagt haben, diese Eltern haben auch ein Recht, einen Platz zu haben, wo sie trauern können und wo sie hingehen können und ihre Wut und ihre Liebe und was auch immer alles irgendwo auch gesellschaftlich akzeptiert. Ja, weil das ist ja oft so, wenn das Kind dann stirbt im Mutterleib, jetzt wir reden nicht vor dem dritten Monat, was ja wirklich häufig vorkommt, aber na, vierter, fünfter, sechster, achter, da ist es ja schon, dann merkt man den Herzschlag und die Bewegungen und das ist ja ein Kind. Und die hat dafür eben leidenschaftlich gekämpft und das erinnert mich daran, dass das eben ganz wichtig ist, dass man da auch vielleicht die Thematik wieder mehr in die Gesellschaft rückt und sagt, das gibt es, schaut mal hin. Ja, und es passiert doch noch einigen Leuten. Es ist nicht nur am Rand der Gesellschaft ein Phänomen, was kaum auftritt. Zwei letzte Fragen hätte ich noch. Einmal, was sind die Fortschritte in der Palliativmedizin der letzten Jahre, wo Sie sagen, das ist echt fantastisch. Vielleicht auch im Sinne von Lebensqualität und Wert sozusagen oder gefühlter Qualität von dieser Zeit, wenn man da durchgeht als Patient.
Es ist extrem schwierig nachzuweisen, dass Palliative Care wirklich das erreicht, was es im Zentrum seiner Definition stehen hat, nämlich Lebensqualität zu schaffen. Das liegt zum einen daran, dass man häufig viel zu spät anfängt. Wenn man im Sterben liegt, dann von Lebensqualität zu sprechen, ist fast zynisch. Ich bin trotzdem überzeugt, und es ist wahnsinnig schwierig abzubilden, und wir haben das versucht mit verschiedenen Studien, es ist schwierig nachzuweisen, dass Palliative Care die Lebensqualität eines Kindes und der Familie verbessern kann. Sowie auch zum Teil der Fachpersonen, die damit wie unterstützt werden in ihrer Betreuung eines solchen schwerstkranken Kindes, das unter anderem auch stark leiden kann. Man kann das nachweisen, aber es ist nicht wahnsinnig beeindruckend, mit was für Signifikanzen wir dort umgehen, weil das einfach sehr wir haben vorhin mal das Wort feinstofflich verwendet. Es hat einen feinstofflichen Bereich und der ist wissenschaftlich schwer zugänglich. Ein anderes wichtiges Forschungsergebnis ist, das kann man nachweisen, es gibt den Begriff des sogenannten Personal Growth, des Stärkerwerdens durch Leiden. Und das beinhaltet ja auch so ein bisschen die Salutogenese, also die gesunden Faktoren zu stärken, die auch im Kranksein, auch im Leid, und da meine ich nicht nur das kranke Kind, sondern die leidende Familie, die leidenden Geschwister, die können dadurch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung wirklich unglaubliche Schritte machen. Und die Geschwister zum Teil zu erleben, wie die auf so eine Reaktion, auf so eine Situation reagieren und damit zurechtkommen, Strategien finden, selber groß und stark zu werden, das finde ich unglaublich berührend und man kann das nachweisen. Nicht nur im pädiatrischen Bereich, sondern auch im Erwachsenenbereich für Menschen, die schwere Schicksalsschläge erleben. Zum Beispiel auch, das ist im Moment noch nicht so spürbar, aber die Verbrennungsopfer und deren Familien von Gromontana, die werden das möglicherweise hoffentlich in vielen, vielen Jahren auch anschauen können, dass es einen unglaublichen Zusammenhalt auch geben kann zwischen solchen Menschen, die so ein Schicksal gemeinsam erlebt haben.
Man würde ja meinen, dass sich auch dadurch viel verändert hat, weil die das interdisziplinäre Zusammenspiel wahrscheinlich Psychologen, aber eben auch die Medikamente, die man geben kann, sich vielleicht auch die letzten Jahre natürlich weiterentwickelt haben. Das Wissen darüber, wie das auch zusammenspielt. Dieser berühmte Satz, sie sterben zwar, aber sie müssen nicht leiden.
So, das halte ich für
Gerücht.
Eigentlich für eine Falschaussage, weil ich denke, auch wenn man davon sprechen würde, wir machen ein schmerzfreies Spital, dann ist das ein Anspruch, der absoluter Quatsch ist, weil wenn ich in ein Spital gehe, dann leide ich und dann habe ich Schmerzen auf irgendeiner Ebene.
Absolut.
Und wenn ich schwer krank bin und sterbend bin, dann gibt es immer ein Leiden. Aber ich kann versuchen, dass das Leiden erträglich wird und dass es nicht so im Vordergrund steht, dass ich mich nicht verabschieden kann, dass ich nicht Dinge tun kann, die noch wichtig sind oder auch eine Familie, dass die nicht nur auf ein Symptom fixiert ist, sondern wirklich sehen kann, ja, wie können wir jetzt die Zeit noch verbringen gemeinsam?
Sie haben vorher gesagt, dass eben das Gespräch mit dem Patienten auch der erste Kontakt, der Vertrauensaufbau wichtig ist. Wie geben Sie das weiter oder befähigen Ihr Team, Ihre Mitarbeitenden, das zu machen?
Also ich liebe es, wenn wir Assistenzärzte bei uns, Ärztinnen bei uns im Team haben. Und ich denke, dass die viel mitnehmen, einfach dabei zu sein bei diesen Gesprächen. Und dass wir auch im Team eine hohe Fähigkeit haben, miteinander schwierige Situationen zu reflektieren und uns gegenseitig Kraft zu geben. Ich erlebe das manchmal auch auf der Intensivstation nach Situationen, die stressvoll waren und schmerzhaft waren, dass man sich kurz zusammensetzt und kurz ein Debriefing macht oder auch schaut, Mensch, was hätten wir denn besser machen können. Auch dafür braucht es Beziehung und Vertrauen, damit man überhaupt sagen kann, hier, ich glaube, das habe ich nicht so gut gemacht, das hätte ich besser machen können. Oder schaut, das hast du ganz toll gemacht, aber da hätte ich mir gewünscht, dass du so und so reagierst. Ich glaube, das kann man nur sich gegenseitig sagen, wenn man wirklich keine Angst voneinander hat oder wirklich ein großes Vertrauen zueinander hat und wirklich ein Team bildet.
Bekommen die dann ihre Kollegen oder bekommen Sie oder Mitarbeitende die Möglichkeit dann auch durch Psychologen, die gestellt werden, mit denen dann darüber zu reden, über diese Fälle? Weil ich kann mir, also wie gesagt, ich würde, glaube ich, aus dem Weinen selber nicht mehr rauskommen, die professionelle Distanz.
Ja, wir machen das auf der einen Seite für uns, dass wir einmal im Monat uns kurz gegenseitig erzählen, wie es uns geht. Wir machen ein Team-Coaching, wo wir mit einer externen Fachperson vielleicht auch schwierige Team-Themen anschauen und auch Fallsupervisionen, wo wir Patientensituationen, Familiensituationen besprechen, um reflektieren zu können, warum ist das gerade so schwierig, wie es gerade schwierig ist und was hindert uns daran, irgendwo auch mit einer Familie einen Weg weiterzugehen. Also jetzt die schwierigeren Situationen, Sachen, die gut laufen, die braucht man nicht irgendwie groß zu reflektieren. Da kann man sagen, gut gemacht. Aber
gut gemacht.
Es gibt durchaus auch Situationen, die schwieriger sind und wo das Verständnis vielleicht fehlt oder wo auch kulturelle Differenzen bestehen, wo man sagen muss, ja, die können wir nicht einfach überwinden. Wir sind eine Multikulti-Gesellschaft und das schlägt sich auch nieder in Situationen am Lebensende.
Nach all dem Leid, das Sie dann doch sehen, sind Sie gläubig? Religiös? Wenn ich fragen darf?
Ich würde mich nicht als tiefgläubig bezeichnen, aber ich würde mich auch als nicht gläubig bezeichnen. Ich denke, dass ich viel von sehr gläubigen Menschen aus den verschiedenen Religionen gelernt habe. Und ich habe davor eine unglaubliche Hochachtung. Aber ich bin keine Kirchengängerin. Ich habe irgendwo das Gefühl, es gibt etwas und es gibt mir Halt. Und es gibt etwas Feinstoffliches.
Zwischen Himmel und Erde, Dinge, die wir nicht erklären können.
Ja, das
und
ist wunderbar. Das soll geht mir so genauso. Sein.
Das geht mir genauso. Zum Abschluss, was sind Ihre größten Herausforderungen und was können vor allen Dingen wir als Gesellschaft, als Menschen, die den Podcast auch hören, tun, um Sie und Ihr Team bei der Arbeit zu unterstützen? Fangen wir mit den Herausforderungen an.
Die größte Herausforderung ist, dass Palliativcare nicht finanzierbar ist. In unserem heutigen Tarifsystem und in unserem heutigen Gesundheitssystem. Es ist weder im ambulanten Bereich noch im stationären Bereich finanzierbar, sodass wir leider bis heute nach bald 20 Jahren immer noch auf einen sehr hohen Anteil von Drittmitteln angewiesen sind, nicht um tolle Sachen mit Kindern und deren Familien zu machen, sondern um unsere Stellen zu finanzieren. Das ist eine große Herausforderung. Und dort bewegt sich leider auch noch zu wenig, weil wir machen ja keine Fußreflexzonenmassage oder irgendein Schminkstudio oder sonst irgendwas, was nicht bezahlt würde, sondern wir betreuen Familien. Wir stehen in der Nacht auf und fahren zur Familie nach Hause oder fahren ins Spital. Das muss finanzierbar sein. Und es sollten auch Besuche nach einem Tod nicht einfach im luftleeren Raum stehen bleiben, weil der Patient ist ja gestorben, also kann man es nicht mehr verrechnen. Unsere Arbeit sollte bezahlbar sein und wir sollten nicht unter einem Ressourcenmangel aus finanziellen Gründen leiden müssen. Das macht mir auch manchmal Sorgen, wenn ich mein Team anschaue und anstrengende Zeiten anschaue, wo ich so denke, wie soll das weitergehen, wenn wir so weitermachen müssen?
Das heißt Spenden.
Ja.
Es gibt sicherlich einen Link, den man.
Den gibt es.
Den Sie haben, den blende ich dann für alle in die Shownotes auf Spotify oder Apple oder wo auch immer Sie den Podcast dann hören, ein, dass man da spenden kann. Es erinnert mich ein bisschen auch an die, was Sie sagen, an die Hebammen-Diskussion, ne? Dass die Begleitung von den Patienten.
Ja.
Das wirklich auch bei den Leuten sein, auch mit den Familien arbeiten etc. Es ist immer so, wenn es nicht ins Tarifsystem passt und die Pharmaindustrie nicht interessiert ist, weil es nicht sexy klingt und dass dann einfach unter den Tisch gekehrt wird.
Und Effizienz ist in so einer Situation einfach nicht das, was wir anstreben müssen.
Genau. Wie können wir genau effizient Palliativmedizin abschaffen, ist es dann manchmal im System. Ne? Ja. Also das ist das, was wir nicht wollen. Frau Dr. Bergstresser, es war ein sehr aufschlussreiches, interessantes, sehr emotionales Gespräch für mich. Und vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen viel Kraft weiterhin, Ihnen und Ihrem Team. Und eine wirklich wichtige und fantastische Arbeit. Vielen, vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank auch an diese tollen Fragen und an die Diskussion.
Dies war eine weitere Folge Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken, ganz vielen Leuten weitersagen und kommentieren. Ich freue mich immer, von euch zu hören oder zu lesen. Make It Click, der Podcast, kommt ab jetzt einmal im Monat auf allen Podcast-Plattformen. Let's make it click.